direkt aus Europa auf Deutsch und bei 450.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Steffen de Rodda ist gerade eben am Hauptbahnhof Leipzig angekommen. Vom Gleis aus ist er durch die Hallen gelaufen, um jetzt aus dem Bahnhof hinauszutreten.
Jetzt ist es besonders schön, weil die Sonne scheint. Wir werden hier richtig empfangen. Und wir sind mitten in der Stadt dran. Da vorne war ja die Stadtmauer früher. Wir sind richtig in der City und haben diesen Blick auf die Stadt. Das ist eigentlich ein sehr schöner Moment, finde ich.
De Rodda kneift die Augen zusammen. Auf dem kleinen Platz am Ausgang des Bahnhofs steht er mit vielen anderen zusammen, die wie er in die Leipziger Innenstadt wollen.
Das Problem ist hier, wir kommen raus und hier sind gerade mal, naja, sagen wir mal, 8 bis 10 Meter Platz für uns als Fußgänger. Und wir stehen vor einer vierspurigen Straße, die insgesamt mit beiden Richtungsfahrbahnen wahrscheinlich 8 Spuren hier sogar hat. Und das Erste, was wir also sehen, ist eine Barriere. Wir sehen die Stadt, aber wir kommen nicht rein, weil wir erstmal stehen müssen.
Wie in vielen anderen Städten auch, wurde in Leipzig vor Jahrzehnten an der Stelle, wo einmal die alte Stadtmauer stand, ein Innenstadtring gebaut, der den Autoverkehr um das Zentrum herum verteilen soll.
Also wenn zum Beispiel Fußballspiele sind, dann ist es hier so voll, dass man im Grunde nicht mehr durchkommt, während der Verkehr super fließt, ne? Also der Autoverkehr.
Steffen de Rodda ist Professor für Stadtplanung an der Bauhaus-Universität in Weimar. Wie zig andere hat er vor dem Bahnhof gewartet, bis die Ampel grün wird. Jetzt kann er über die ersten 4 Fahrbahnen laufen. Dann muss er wieder warten, denn die Fußgängerampeln sind schnell wieder auf rot gesprungen, damit die Autos fahren können. Das war jahrzehntelang das Credo in der Stadtplanung. Der Verkehr muss fließen, koste es, was es wolle.
Das ist ganz erstaunlich, was wir bereit sind, dafür hinzunehmen. Also wir haben ganz starke Luftbelastung, obwohl die Motoren alle modernisiert sind. Und wir nehmen unheimlich viel Lärm in Kauf. Es gibt sogar, was das Wohnen angeht, eine Segregation in der Stadt, dass im Grunde an den lauten Straßen nur die wohnen, die kein Geld haben.
De Rodda arbeitet daran, Städte so zu planen, dass nicht mehr so viele Autos in ihnen unterwegs sind. Sein Credo? Weniger Autos bedeutet mehr Lebensqualität in der Stadt.
Wir nehmen aber vor allen Dingen in Kauf, dass der ganze öffentliche Raum der Stadt vom rollenden und ruhenden Verkehr dominiert wird, dass davon eingenommen wird, dass es im Grunde viel weniger Platz gibt zum Rumlaufen für die Nutzung des öffentlichen Ortes durch die Menschen, die in der Stadt sich bewegen, als für den Autoverkehr.
Knapp 500 Autos kommen in den großen Städten in Deutschland auf 1.000 Einwohner. In Leipzig sind es 441, Tendenz steigend. Für Leipzig mit seinen knapp 600.000 Einwohnern heißt das, dass neben diesen vielen Menschen auch noch fast 300.000 Autos untergebracht werden müssen. Sie brauchen Straßen und Parkplätze und nehmen dafür ein Vielfaches des Raumes ein, der für Fußgängerinnen oder Fahrradfahrer benötigt wird.
Das Problem der großen Städte ist ja die Flächenknappheit. Dass eigentlich viel zu wenig Fläche da ist für Aufenthalt, für Grün, für Bewegung draußen. Aber auch durchaus fehlen noch Flächen für Wohnungsbau.
Gertrude Penn-Bressel ist im Umweltbundesamt, kurz UBA, für nachhaltige Raumentwicklung zuständig. Eine Herausforderung dabei, die Zahl der Autos in den Städten zu verringern. Denn vielen zentralen Fragen, an denen das UBA arbeitet, steht die hohe und vor allem weiter steigende Zahl von Autos im Wege. Sei es die Verbesserung der Luftqualität oder die Innenverdichtung der Städte. Städte sollen zwar wachsen, aber nicht ins Umland. Vielmehr sollen die Innenstädte kompakter werden und mehr Bewohner aufnehmen. Denn auch das vermeidet Verkehr. Bewohner der Innenstadt müssen nur kurze Wege zurücklegen.
Und von daher denken wir, dass wenn man das Verkehrssystem in der Stadt so umbaut, dass öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, Fußgänger wirklich das Rückgrat der Mobilität sind, ergänzt durch Carsharing und Taxis, da es nötig ist, dann kommen wir zu einer ganz anderen Raumnutzung in der Stadt, die dann auch ganz andere Qualität ermöglicht. Und ich denke, das wäre schon lohnend, darauf hinzuarbeiten.
Das UBA hat in einer Umfrage festgestellt, dass dieser Kurs auch in der Bevölkerung geteilt wird. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass sie sich durch Verkehrslärm belästigt fühlen. Und über 80% waren der Meinung, dass Städte so umgebaut werden sollten, dass man kein Auto mehr nutzen muss. Nur, dieser Wunsch ist zwar bei der Mehrheit vorhanden, auf das eigene Auto verzichten, das wollen aber die wenigsten. Die Einschränkung spürt der Einzelne sofort und individuell, zum Beispiel wenn er nicht mehr in die Innenstadt fahren darf. Der Nutzen aber, bessere Luft, mehr öffentlicher Raum, der ist nicht so direkt zu spüren. Die Wahrnehmung ist eher, ein Auto mehr oder weniger, darauf kommt es ja auch nicht an.
Und nach wie vor verkörpert das Auto im Grunde die Höchstform von Mobilität. Ist zwar eingeschränkt, dadurch, dass es allen zur Verfügung steht, aber dieser Grundgedanke einsteigen und losfahren, kein Fahrplan, keine Einschränkung, der ist ja immer noch großartig.
Das macht das Umdenken schwierig, aber es ist möglich. In anderen Ländern ist man damit schon wesentlich weiter. Gerade in den Niederlanden oder Dänemark werden die Städte schon seit geraumer Zeit so umgebaut, dass es keine Bevorzugung der Autos mehr gibt. Kopenhagen beispielsweise betreibt diesen Stadtumbau bereits seit vielen Jahren sehr konsequent. Fußgänger- und Fahrradverkehr wird stark gefördert, der Autoverkehr nimmt kontinuierlich ab, anders als in Deutschland.
Autoproduktion und die Autos gehören zur, würde ich sagen, nationalen Identität von Deutschland. Und das ist eben in Ländern wie Dänemark oder Holland überhaupt nicht so. Dänemark hat gar keine Autoproduktion und auch nie gehabt.
Aber auch hierzulande nimmt zumindest die emotionale Begeisterung für das Auto ab. Während in der Generation der heute 50- bis 60-Jährigen nach wie vor mehr Menschen ein eigenes Auto besitzen, nicht selten sogar zwei, haben in der Generation Internet, also der heute 30- bis 40-Jährigen, immer weniger Menschen ein eigenes Auto. Stattdessen Mitglied beim Carsharing zu sein, ist heute kein gesellschaftlicher Makel mehr und nicht zwangsläufig Ausdruck eines niedrigen Einkommens. Steffen de Rudder ist mittlerweile am Augustusplatz angekommen. Auch dieser wird auf der Ostseite durch den Ring begrenzt. Das Viertel auf der anderen Seite der Fahrbahnen war lange kaum bewohnt. Das ändert sich gerade. Brachen werden bebaut, leere Häuser saniert und neue Wohn- und Geschäftsräume entstehen hier. Für die vielen neuen Bewohner wird der Ring eine Barriere sein. Eine Barriere auf dem Weg in die Innenstadt.
Als wir das Ideal der autogerechten Stadt hatten, da beruhte das ja auf einem großen Konsens. Und alle haben gesagt, wir wollen den Platz haben in der Stadt. Und wir wollen zwei Rechtsabbiegerspuren haben, damit wir schön sauber und schnell durch die Stadt durchrauschen können. Und darum ist immer auf Zuwachs gebaut worden und darum ist das immer sehr großzügig gestaltet worden, dass auf alle Fälle gewährleistet ist, dass der Verkehr da durchfließt. Und das war Konsens, das wollten wir so als Gesellschaft.
Wie am Bahnhof steht de Rudder auch hier mit vielen anderen Fußgängern an der Ampel und wartet auf Grün. Momentan ist auf den vielen Autospuren wenig los. Einige ungeduldige Fußgänger gehen schon bei Rot.
Und jetzt haben sich die Prämissen geändert oder sie ändern sich gerade. Und jetzt kann man gucken, kriegen wir den gleichen Verkehr nicht ein bisschen intelligenter abgewickelt an der Stelle, so dass der Verkehrsfluss nicht behindert wird und wir aber ein bisschen Fläche gewinnen für Fußgänger. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ohne überhaupt den Anteil an Pkw-Fahrten einzuschränken.
Mittlerweile hat die Ampel auf Grün geschaltet. Die Menschentraube setzt sich in Bewegung. Genauso einige Fahrradfahrer.
Wenn dann gleichzeitig eben auch noch Gehwege und die Radwege ausgebaut werden, dann sorgen wir ja dafür, dass zu Fuß gehen und Fahrradfahren attraktiver wird und Leute, die vorher vielleicht immer mit dem Auto durch die Stadt gefahren sind, auf die Idee kommen, das nicht mehr zu tun, wodurch sich wieder der Verkehr reduziert.
Steffen de Rudder steht noch immer am Ring. Hier müssen verschiedene Verkehrsströme gelenkt werden. Es kommen Autos aus allen vier Himmelsrichtungen. Es gibt Rechts- und Linksabbieger. Hinzu kommen Fahrradfahrer, Fußgänger, Straßenbahnen und Busse. Alle konkurrieren um Platz und alle müssen sicher durch die Stadt geführt werden.
Und der Grundsatz muss immer sein, dass wir die Benutzer der Stadt überzeugen, dass wir ihnen Angebote machen, die attraktiver sind, besser sind als das, was wir haben. Und da kann man sehr viel machen. Und da kann man sich einfach angucken, wie das zum Beispiel Kopenhagen macht oder wie das Groningen macht. Eine ganze Reihe von Städten, die das schon vormachen.
In Kopenhagen gibt es Zweispurige Fahrradstraßen, die schnurgerade und ohne viele Hindernisse von den Vororten in die Innenstadt führen. Viele Straßen wurden komplett für Autos gesperrt und sind heute für Fußgänger und Fahrradfahrer reserviert. Im Spätsommer 2016 waren zum ersten Mal mehr Räder als Autos in der Stadt unterwegs. In Paris wurde ein mehrere Kilometer langes Stück einer Stadtautobahn für Autos gesperrt. Der Verkehr rund um diese Straße ist entgegen zahlreicher Warnungen nicht zusammengebrochen. De Rudder wundert das nicht.
Wenn Straßen gesperrt werden wegen Bauarbeiten, dann müsste es ja eigentlich immer so sein, dass dieselbe Verkehrsmenge sich verlagert. Und tatsächlich haben aber bei solchen Fällen Verkehrsmessungen festgestellt, dass sich der Verkehr reduziert. Dass man sich also darauf einstellt, dass irgendeine Strecke nicht mehr befahrbar ist und einfach den Weg nicht macht, ein anderes Verkehrsmittel wählt.
Andersherum gilt, dass neue Straßen, eine Umgehung beispielsweise, den Verkehr nicht mindern. Das Gegenteil ist der Fall. Oder, wie Gertrude Penn-Bressel vom Umweltbundesamt es formuliert.
Sag mal so, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Also die Erfahrung zeigt, dass jede Entlastungsstraße auch immer nur dazu führt, dass wieder alles voll ist.
Autofahren wird bevorteilt. Ein Beispiel im Westen der Stadt. Eine Ausfallstraße wurde gerade grundsaniert. Im Zuge dessen wurden neue Ampeln gebaut, damit die Fußgänger sicher über diese vielbefahrene Straße kommen. Allerdings müssen sie sehr lange warten, bis zu 2 Minuten. Jede Ampel vermittelt das Gefühl, Autos gehen vor. Mittlerweile auf der Karl-Heine-Straße im Westen von Leipzig. Auf die Frage, wie die Stadt ohne Autos oder mit wenigen Autos aussehen kann, findet der Stadtplaner hier verschiedene Antworten.
Das kann zu einem grundsätzlichen Umbau der Stadt führen. Also wenn wir sagen, unser altes System war als generelle Antwort auf jedes Transportproblem das Auto, dann hat das zu einer bestimmten Infrastruktur in der Stadt geführt. Und wenn wir sagen, wir haben jetzt ein System des multimodalen Verkehrs, dann werden auf einmal Orte, Verkehrsknoten in der Stadt viel wichtiger. Also im Grunde jede U-Bahn, jede Straßenbahn, jede S-Bahn-Station wird auf einmal zu einem Kristallisationspunkt der Stadtentwicklung.
Dezentralität ist in seinen Augen einer der Hauptschlüssel, um dem Ziel ein Stück weit näher zu kommen. Statt riesiger Einkaufszentren am Stadtrand stellt sich De Rudder eine Stadt voller kleiner Zentren vor, die alle gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen sind.
Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir diese U-Bahn- und S-Bahn-Stationen zu solchen Orten machen, wo dann sich Einzelhandel konzentriert und wo wir dann zusätzlich auch noch weitere Mobilitätsangebote haben, dass zum Beispiel an einer U-Bahn-Station es Bike-Sharing gibt und Car-Sharing gibt, zudem gut ausgestattete Fahrradstellplätze, um das zu ermöglichen. Auf einmal werden diese Orte viel wichtiger, als sie vorher waren. Das heißt, wir kriegen viel mehr im Grunde Mikrozentren oder wir kriegen so eine Dezentralität von solchen kleinen Orten in der Stadt.
Neben der Stadt und der Infrastruktur muss sich auch das Verhalten der Bewohner ändern. Ines Tronicker vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung befasst sich genau mit der Frage, wie solche Verhaltensänderungen angestoßen werden können. Sie unterscheidet dabei 2 Gruppen von Menschen. Die einen haben bereits für sich entschieden, dass sie etwas ändern wollen, wissen aber noch nicht genau wie.
Menschen in dieser Phase gehen auf die Suche nach Alternativen und dann spielt auch wieder natürlich die Kommunikation eine Rolle, dass man sagt, ja, was bietet denn die Stadt an? Oder mein Umfeld oder mein Arbeitgeber oder wie auch immer, gibt es ein Jobticket, was auch immer?
Die 2. Gruppe ist noch unentschlossen. Hier, so die Psychologin, ist auch entscheidend, wie man diese Menschen anspricht.
Und ganz oft wird für das Fahrradfahren, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für das, ja, ich sag mal, klügeren Nutzen von Autos, werden rationale Argumente angeführt. Argumente, das heißt nachdenken, überzeugen, Pro und Contra abwägen, Nutzensentscheidungen treffen, bewusst, das ist aufwendig, anstrengend und das wird fast nie über Emotionen oder sehr selten über Emotionen kommuniziert und verstärkt, sodass das ja für jeden, der in seinem ganz normalen Alltag mit allem möglichen Zeug belastet ist, einfach anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Zurück auf der Karl-Heine-Straße. Sie ist bereits ein von der Ruder beschriebenes Mikrozentrum. Es gibt hier Straßenbahnen, Bikesharing, Carsharing und es gibt Lebensmittelläden. Für die Menschen aus dem Viertel ist es selbstverständlich, all diese Angebote zu nutzen. Hier leben Studenten und junge Familien, die offen für Neues sind und das Neue normal werden lassen, so wie Britta's. Sie wohnt in der Nähe, macht gerade mit dem kleineren Sohn im Kinderwagen einen Spaziergang Richtung Spielplatz. Sie und ihr Mann haben kein Auto, aber kürzlich darüber nachgedacht, eines zu kaufen.
Wir fahren aber jeden Tag den Großen in die Kita bis nach Gohlis. Das heißt, wir haben überlegt und haben uns jetzt aber für eine Alternative mit einem E-Bike und vorne Kasten entschieden.
Nun geht es jeden Tag mit dem E-Bike einige Kilometer bis zur Kita. Ein Auto wäre bequemer, dennoch hat sich die Familie dagegen entschieden.
Mal gucken, zum Einkaufen dürfte es auch ganz nett sein. Schauen wir mal, was ich damit alles machen lässt.
Abends treffen sich hier auf der Straße die verschiedenen Bewohner des Viertels. Es gibt Cafés, Restaurants und Bars. Auch Kino und Theater, Konzerte oder Lesungen. Direkt auf der Karl-Heine-Straße oder in Laufweite. Das macht eine Fahrt in die Innenstadt unnötig. Wenn es warm ist, kaufen sich viele in einem der zahlreichen Spätis ein Getränk und sitzen auf der Straße oder flanieren. So können Nachbarschaft entstehen, wie der Rudder es formuliert.
Ein Grund, warum das an so einer Straße wie hier stattfindet, ist ein baulicher. Und hier in der Karl-Heine-Straße sehen wir eine Straße, die erstmal ja außergewöhnlich ist, weil es fast ein Drittelverteilung gibt im Profil. Wir haben Gehweg, ich schätze 10 Meter, Straße 12 Meter und noch ein Gehweg, 10 Meter etwa.
Gibt man durch die Raumverteilung in einer Straße den Fußgängern genügend Platz, dann nutzen sie ihn auch, sagt der Stadtplaner.
Die Gehwege sind so breit, dass sie genau diesen Raum, den man braucht, um das Spektakel einer Straße beobachten zu können, das ist so groß, dass sie dem Raum bietet.
Die Straße ist tatsächlich ungewöhnlich geschnitten. Hier haben die Fußgänger und Radfahrer deutlich mehr Platz als die Autos. Zudem gibt es Bäume, Bänke, Mäuerchen, auf denen die Menschen sitzen können. So fallen die fahrenden und parkenden Autos und die Straßenbahn in der Mitte kaum auf. Die Straße wird zu einem Ort der Begegnung.
Großstädte sind auf wunderbare Weise dazu geeignet, Kulturen zu integrieren, verschiedene Lebensweisen miteinander zu verbinden, dass die nebeneinander existieren können. Und wodurch kommt das natürlich, dass man sich sieht. Das erleben wir nicht, wenn wir zu Hause sitzen. Das erleben wir nur, wenn wir rausgehen, auf die Straße gehen.
Erst Fußgänger machen eine Stadt zu einem Ort des Austauschs, sagt Steffen de Rudder. Dazu brauchen sie Raum. Und diesen Raum muss die Stadt ihnen geben.
Kein Auto vor der Tür, Wege zur lebenswerten Stadt. Sie hörten ein Feature von Manuel Walz. Es sprach Max von Pufendorf.
SR2 Kulturradio. Die Reportage.
Es kommt auf die Beitragsmonate an. Sie bestimmen neben der Gehaltshöhe darüber, wie groß die Rente ausfällt oder wie klein. Christine Werner hat Senioren getroffen, die mit ihrer Rente nicht auskommen, die sich etwas dazu verdienen müssen. Hören Sie ihre Sendung Arme Rentner, reiches Land, Jobben im Ruhestand.
Wir gehen jetzt zur Haltestelle der Linie 13. Sülzgürtel, Luxemburger nennt sich das. Ja, und dann fahren wir zu der Dame, die ich betreue, und mal sehen, ob sie gut drauf ist. Es kann auch schon mal unterschiedlich ausfallen, die Befindlichkeiten der Demenzkranken. Sie können sehr larmoyant sein, auch sehr viel weinen. Das kann auch passieren. Oder einfach gut drauf. Wechselt, so wie bei uns Normalen, hoffe ich, auch.
Jeden Montag und Freitag, kurz nach 13 Uhr, macht sich Renate Paulert auf den Weg zur Straßenbahn. Sie fährt vom Kölner Süden in den Norden, um die demenzkranke Charlotte zu betreuen. Mit ihren 81 Jahren ist Renate Paulert agil. Sie strahlt etwas Zupackendes aus. Aber sie geht langsam und beim Einsteigen in die Bahn umfasst sie den Haltegriff, zieht sich die Stufen hoch und setzt sich sofort auf den nächsten freien Platz.
Also ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man mit 81 Jahren noch was dazu verdienen geht. Das ist doch bestimmt nicht üblich, ne? Und es gibt viele in meinem Alter, die das gar nicht mehr könnten.
Renate Paulert arbeitet, um ihre schmale Rente aufzubessern. Für das Rote Kreuz betreut sie zweimal die Woche Demenzkranke.
Wahrscheinlich könnte ich auch noch öfter irgendwo in Einsatz kommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr als arbeiten.
Renate Paulert lebt allein. Sie war nie verheiratet, hat keine Kinder und keine Verwandtschaft in Köln. Neffen und Nichten gibt es, aber die wohnen weit weg, erzählt sie unterwegs. Dann biegt die Linie 13 quietschend in eine Kurve ein. Nach einer guten halben Stunde Fahrt hält die Straßenbahn im Kölner Norden. Die Mehrfamilienhäuser hier haben Vorgärten. Die Wohnstraßen sind von Bäumen gesäumt. Hier wohnt Charlotte, 87 Jahre alt und dement.
Hallo, Charlottchen. Da bist du ja. Charlottchen, meine Liebe. Was machst du denn?
Ich weiß jetzt selber nicht, was ich mache.
Gleich im Flur begrüßt Charlotte ihre nur 6 Jahre jüngere Betreuerin mit abenteuerlichen Geschichten. Charlotte wird in ihrer Wohnung von wechselnden Pflegekräften versorgt. Überwiegend Frauen aus Polen, die von einer Agentur koordiniert werden. Im Moment ist Beate da. Das Rote Kreuz schickt Renate Paulert, damit Beate auch mal frei hat. Die zieht sich in ihr Zimmer zurück. Renate Paulert führt Charlotte ins Wohnzimmer und plaudert mit ihr über dies und das.
Dein Bettchen. Hast du dann gut geschlafen die Nacht?
Die Nacht. Ja, so einigermaßen.
So einigermaßen.
So einigermaßen, weil alles immer direkt aufeinander kommt.
28 Jahre war Renate Paulert angestellt, als Sekretärin und Sachbearbeiterin, vor allem in der Möbelbranche. Mit 45 Jahren wollte sie nicht mehr nur im Büro sitzen. Also hat sie einen kleinen Laden angemietet, hat Geschenkartikel, Dekorationsbedarf und Kleinmöbel verkauft. Nach 17 Jahren gab sie den Laden wieder auf.
Naja, also 17 Jahre war ich selbstständig und das fehlte mir in der Rente, die Einzahlung dann, ne?
Selbstständige müssen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Sie müssen privat vorsorgen. Das hat Renate Paulert auch getan. Ihre Lebensversicherungen musste sie aber auflösen, um die Schulden ihrer Geschäftsgründung abzubezahlen.
Wie ich in Rente ging im Jahre 2000, da gab es ja die D-Mark noch. Und da hatte ich 2000 D-Mark zum Leben. Da hätte ich meine Miete von 800 D-Mark prima bezahlen können und alles. Da habe ich mir so ausgemalt, da kannst du eigentlich ganz vernünftig leben.
Heute geht ihr Konzept nicht mehr auf. Der Euro kam, die hohen Mietpreise in den Städten.
Ich habe hier zwar ein bisschen mehr als 1.000 Euro, knapp 1.050, aber tja, was ist das schon, ne?
Renate Paulert setzt sich mit Charlotte in 2 Sessel, die am Fenster stehen. Sie nimmt Charlottes Hand und stimmt ein Lied mit ihr an.
In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Aus der Liebe und im hellen Mondenschein.
Ich muss mal gucken gehen. Ich weiß nicht, ob der Heinz schon sein
Rest. Der hat doch gerade angerufen, der kommt später.
Ja?
Ja, ja, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Ach, ja. Meine Nerven.
Ganz selbstverständlich reagiert Renate Paulert auf die Geschichten und Fragen nach Heinz, Charlottes Mann, der seit langem tot ist. Dabei streicht sie Charlotte immer wieder über den Arm.
Heute ist sie ausnahmsweise sehr gut drauf. Kann man jetzt nicht sagen, aus welchem Grund, ne? Es kommt einfach so.
Der größte Teil ihrer 1.000 Euro Rente geht für die Miete drauf, erzählt Renate Paulert. Für die 2-Zimmer-Küche-Bad in einem 60er-Jahre-Haus einer Wohnungsbaugenossenschaft zahlt sie mit Nebenkosten 600 Euro. Das ist auf dem Kölner Mietmarkt eher günstig. Es bleiben ihr gut 400 Euro, von denen alles andere bezahlt werden muss. Strom, Fernsehen, Telefon, Reparaturen, Kleidung, Lebensmittel, Fahrtkosten. Sie hat immer gearbeitet, aber zum Leben hat sie nur ein paar Euro mehr als die sogenannte Grundsicherung.
Das gibt mir so auch so ein anderes Gefühl, dass ich mich vom Staat unabhängig mache.
Sie sortiert Charlottes Post, kocht Kaffee, ordnet nebenbei Schuhe und Kleidung und erzählt von ihrem eigenen letzten Kleiderkauf.
Ich darf es gar nicht erzählen. Ich habe mir jetzt auch beim Primark für 5 Euro eine Bluse geholt. Primark. Mit einem ziemlich schlechten Gewissen. Ich weiß, dass da Ausbeutung stattfindet, aber ich denke, wie soll ich sonst klarkommen? Ich muss auch sehen, wie ich mein Geld ausgebe und wie ich es behalte. Also da schwankt so mein schlechtes Gewissen. Ich denke, du lieber Gott, aber dann wiederum gibt es ja Stimmen, die behaupten, alle die Näherinnen in Bangladesch und in Indien und wo die alle da nähen, fleißig, auch in der Türkei und wo, dann hätten die vielleicht gar keinen Job mehr. Also ich geniere mich nicht, dahin zu gehen.
Mal wieder ins Kino oder ins Theater, das wäre schön.
Ich spare an Kinobesuch und Theaterbesuch, habe ich früher alles sehr gerne gemacht, mal ein gutes Konzert zu gehen. Ich bin gerne auch mal zu Tanzaufführungen gegangen, alles Mögliche. Richtig so am kulturellen Leben teilgenommen. Das habe ich total reduziert. Das Leben ist schon kolossal eingeschränkt. Groß essen gehen auch nicht. Jetzt am Samstag zum Beispiel treffe ich eine Freundin, dann gehen wir zu diesem neuen Rewe da am Dumont Carré. Und da ist da auch ein Asiate, der bietet alle möglichen Sachen an, auch so ganz leckere asiatische Suppen und dann so sein typisches Reis- und Nudelgerichte mit bisschen, das kostet 4-5 Euro und das leistet man sich dann mal.
Renate Paulert ist fertig mit Aufräumen. Sie zieht jetzt Charlotte eine leichte Jacke über und geht mit ihr raus. Eine Runde an die frische Luft. 3 Stunden kümmert sich Renate Paulert heute um Charlotte. Pro Stunde bekommt sie 7,50 Euro Aufwandsentschädigung. Bis sie mit der Bahn wieder im Kölner Süden ankommt, ist sie fast 5 Stunden unterwegs und kriegt dafür 22,50 Euro. Zieht sie die Fahrtkosten ab, verdient sie so rund 17 Euro pro Einsatz und etwa 150 Euro im Monat dazu. Sie trifft sich mit anderen Rentnerinnen und Rentnern, die in einer ähnlichen Situation sind und Arbeit suchen. Jobs 60 plus, so heißt die Initiative, die sie mitgegründet hat. Eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und Stellenbörse. Jeden Dienstag treffen sie sich im Bürgerhaus Zollstock. Außer Renate Paulert sind heute 6 weitere Rentnerinnen und Rentner gekommen. Alle müssen arbeiten, trotz Rente.
Unsere ursprüngliche Idee war schon die, dass wir die Arbeitgeber motivieren, uns einzustellen, zu beschäftigen. Das ist der Punkt, aber das hat so nicht funktioniert, ne? Leider nicht. Das hat, die Arbeitgeber haben sich nicht um uns gerissen. Und dadurch haben wir gedacht, wir können uns untereinander helfen, indem wir irgendwelche Tipps von anderen bekommen und das weitervermitteln. Wir geben auch unsere Infos weiter untereinander.
Hans Werner sitzt mit am Tisch, 75 Jahre alt, Diplom-Ingenieur.
Diejenigen Leute, die die Arbeit haben, kommen gar nicht auf die Idee, bei Rentnern nachzusuchen. Die suchen dann irgendwelche anderen Leute, vielleicht Studenten oder sonst etwas Ähnliches, aber dass wir zur Verfügung stehen, auf die Idee kommt keiner. Ich kann ja nur auch daran denken, wie es war, als ich selber in der Position gewesen bin. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, bei Rentnern nachzufragen. Und das ist das Problem.
Er spricht engagiert, aber die Augen hinter der randlosen Brille sehen müde aus. Hans Werner hatte mal eine gutgehende Firma mit etlichen Angestellten und Aufträgen im Ausland. Dann gab es Schwierigkeiten mit einem Lieferanten, einige Fehlentscheidungen folgten, die Firma ging pleite und seine Altersvorsorge ging mit drauf. 2 hohe Lebensversicherungen hat er in sein Unternehmen gesteckt und versucht, dieses damit zu retten. Es hat nicht geklappt. Altersarmut trifft oft auch Selbstständige, denen ihre private Vorsorge weggebrochen ist.
Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel, um zu sterben, aber um richtig zu leben, ist das nichts. Und dann lebt man halt eben gerade so von der Hand in den Mund, aber was das Leben dann schön macht, also außer Spaziergängen im Wald oder so, kann man dann eigentlich kaum was machen.
Renate Paulert versucht, sich und den anderen Mut zu machen. Aber die Extras, die das Leben schön machen, die kann sie sich genauso wenig leisten wie Hans Werner. Nur weil er nach der Firmenpleite noch 11 Jahre angestellt war und da gut verdient hat, bekommt er jetzt eine Rente von 693 Euro. Seine Wohnung kostet 640 Euro und jeden Monat muss er 177 Euro Krankenversicherung bezahlen.
Das heißt, meine Versicherung, die ich bezahlen muss und eben mein Leben, das muss ich mir dazu verdienen.
Heute lebt er in einer kleinen Wohnung, allein, getrennt von seiner Frau. Die Kinder sind aus dem Haus, seiner ältesten Tochter hilft er gegen eine kleine Bezahlung regelmäßig im Garten und 3-mal in der Woche gibt er Nachhilfe. Da kann er mit dem Fahrrad hinfahren, das ist wichtig. Muss man mit jedem Cent rechnen, werden auch die Straßenbahnpreise zu einer Belastung. 5,60 Euro hin und zurück, da rechnet sich mancher Job nicht mehr. Im vergangenen Jahr hatte er noch keinen Job, da musste er dann sogar Grundsicherung beantragen. Die hat sogar einen Vorteil mit sich gebracht, sagt er.
Wenn man Grundsicherung bekommt, bekommt man hier automatisch den Kölnpass. Und dadurch habe ich also die Möglichkeit, jetzt in verschiedenen Museen kostenlos hinzugehen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz gute Sache. Und solange ich den Kölnpass habe, werde ich das also dann auch gerne ausnutzen.
Hans Werner lacht etwas verschämt. Er will nicht abhängig sein, nicht vom Geld seiner Tochter und nicht vom Staat. Er kämpft und will wieder nach oben. Aber an wen soll er sich wenden? Es gibt keine Anlaufstelle, kein Amt, das für arbeitssuchende Rentner zuständig wäre. Sie müssen selbst aktiv werden. Franz Werner kann mit seinem Fahrrad noch zur Nachhilfe radeln. Ihm macht aber seine eigene Fitness inzwischen Sorgen.
Ich habe im vorigen Jahr so einen Test mitgemacht, Lebenserwartung. Und man hat mir dann weitere 25 Jahre prognostiziert, dass ich also etwas über 100 Jahre alt werde. Na gut, dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich habe also noch 25 Jahre zu leben, aber werde ich mir das leisten können, das überhaupt zu tun? Wovon finanziere ich das? Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch mein Fahrrad aus dem Keller rausholen kann, um damit irgendwo hinzufahren. Im Moment fühle ich mich also recht wohl, aber wie lange das nun sein wird, das weiß ich nicht.
Die Angst, dass die Gesundheit nachlassen könnte, sitzt den arbeitenden Rentnerinnen und Rentnern im Nacken. Denn wenn sie krank werden, geht es an ihre Existenz. Auch Renate Paulert wird, solange sie kann, montags und freitags mit der Bahn zu Charlotte fahren und sich mit der Demenzbetreuung etwas dazu verdienen. Sie kämpft jeden Tag darum, nicht vom Staat abhängig zu sein, ihre Würde zu behalten. Trotz aller Einschränkungen hat sie sogar etwas gespart.
Zur Regelung der letzten Dinge, ne? Dass ich unter die Erde komme oder so ungefähr. Ich könnte auch das dem Staat überlassen. Das kann ich nicht. Wenn man ein Leben lang eigenverantwortlich gelebt hat, nee.
SR2 Kulturradio. Die Reportage, das war eine Sendung von Christine Werner.